Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Sonderschulden im Klimatopf könnte auch Auswirkungen auf den sogenannten Doppelwumms haben, auf den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds. Was das für Strukturprojekte in Brandenburg bedeutet, etwa in der Lausitz mal ganz genau hingeschaut, das hat der Landtag in Potsdam jetzt debattiert. Und rbb24 Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat der Debatte gelauscht.
Eine Sorge eint Koalition und Opposition im Brandenburger Landtag, dass nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und dem Haushaltsstopp im Bund jetzt Geld für Zukunftsprojekte in Brandenburg fehlt. Das dürfe nicht sein, sagt auch Linken-Fraktionschef Sebastian Walter.
Die Landesregierung muss jetzt schleunigst die Frage beantworten, gemeinsam mit der Bundesregierung, was passiert mit den Strukturmitteln für die Lausitz? Was passiert mit den Strukturmitteln für Schwedt, für den Umbau? Hier muss Klarheit geschaffen werden. Hier darf es keinen Zweifel geben, dass alle Strukturmittel, so wie sie zugesagt worden sind, auch wirklich in die Regionen fließen.
Auch für Thomas von Gesitzky von den Grünen ist klar, der Bund muss andere Wege finden, um an die fehlenden 60 Milliarden Euro zu kommen.
Ich möchte jetzt hier natürlich keine Bundespolitik machen, da irgendwelchen Ratschlägen, aber ich denke, wir müssen einfach diese 60 Milliarden irgendwo hernehmen, entweder durch Erhöhung der Einnahmen oder durch Umschichtung oder durch Schuldenaufnahme. Aber das sind ja Diskussionen, die muss jetzt der Bund führen.
Doch es geht nicht nur um die Strukturmittel des Bundes, denn auch die Landesregierung hat mit dem sogenannten Brandenburg-Paket ihren eigenen Extratopf geschaffen. Bis zu 2 Milliarden Euro Kredite sind hier möglich, um die Folgen der Energiekrise abzufedern. Nicht ausgeschlossen, dass das Landesverfassungsgericht auch dieses Paket kassiert, meint Peter Wieder von BVB Freie Wähler.
Und wenn man jetzt diese Lesart hier ganz streng anlegt an das Brandenburg-Paket, dann kommen zumindest Probleme auf, die ganz exakt zu prüfen sind. Also ich glaube, Sturheit, Bockigkeit und Wegducken sind hier die falschen Ratgeber. Wir erwarten von der Landesregierung eine sehr zeitnahe Auswertung.
Doch anders als beim Klima- und Transformationsfonds des Bundes seien beim Brandenburg-Paket nicht einfach Corona-Mittel für einen völlig anderen Zweck verwendet worden, betont CDU-Fraktionschef Jan Redmann. Wenn, dann könnten nur in Details Nachbesserungen nötig werden.
Ich weiß, dass wir uns bei der Aufstellung des Brandenburg-Pakets sehr viel Mühe gegeben haben, diesen Zusammenhang zu der Notlage auch zu erklären. Wir haben ja mit einer Bevölkerung zu tun, die auch stark belastet wurde durch die exorbitant gestiegenen Energiepreise. Und wir haben uns überlegt, wie wir am effektivsten auch die Bevölkerung an verschiedenen Stellen entlasten können. Insofern ist bei der Erstellung des Brandenburgs-Pakets diese Begründung auch vorgenommen worden.
Auch für Ludwig Schätz von der SPD steht das Brandenburg-Paket nicht in Frage. Dafür aber die Schuldenbremse an sich. Denn nur weil sie eingeführt wurde, fehlten den Ländern nun Handlungsspielräume.
Und da ist natürlich schon die Frage, wenn alle Bundesländer versuchen, über kreative Wege die Schuldenbremse zu umgehen, sei es in Form von Sondervermögen oder sei es in Form von Verlagerungen von Aufgaben, beispielsweise in landeseigene Unternehmen, geht das ein bisschen an der ursprünglichen Idee vorbei und muss man einfach auch resümieren, dass die Schuldenbremse in der Form so eben nicht funktioniert.
Die AfD-Fraktion hatte gegen das Brandenburg-Paket und die Aussetzung der Schuldenbremse vor dem Landesverfassungsgericht geklagt. Ihr fehlte die Begründung für eine außergewöhnliche Notlage. Ein entsprechender Eilantrag wurde vom Gericht abgelehnt. Die endgültige Entscheidung steht aber noch aus.
Aus dem Brandenburger Landtag in Potsdam berichtete Amelie Ernst. Haushaltsprobleme könnten auch auf Berlin zukommen. Beispiel: Der Senat plant, marode Berliner Polizeidienststellen zu sanieren mit Sonderschulden aus dem Klimafonds. Ob das jetzt noch geht nach dem Urteil aus Karlsruhe, ist fraglich. rbb24 Inforadio-Reporter Stefan Oschwart mit Einzelheiten.
Guten Tag, wie können wir helfen?
Zum Thema Bausubstanz. Da habe ich Schlimmes gehört von der Gewerkschaft der Polizei.
Anfrage beim Polizeiabschnitt 42 in Berlin-Schöneberg. Die Wache ist in einer kleinen Villa untergebracht. Verweis an die Pressestelle der Polizei. Am Balkon der Villa ist der Putz schon runter. Der blanke Ziegel ist zu sehen in Richtung Keller, deutet bröckelnder Putz auf Feuchtigkeit. Kein Einzelfall, sagt Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin.
Wir reden über eklatante Gesundheitsrisiken, über einen Sanierungsstau, der sich manifestiert in nicht mehr dichten Fenstern, in ständig ausfallenden Heizungen, in Legionellen, in Trinkwasser. Wir reden über tropische Käfer, wir reden über Schimmel in Sanitäranlagen, wir reden über braunes Wasser.
Summa summarum liegt der Investitionsbedarf für die Polizeiwachen in Berlin bei rund 2 Milliarden Euro. Unter dem rot-grün-roten Vorgängersenat habe es 130 Millionen Euro für Instandsetzungen gegeben, sagt Jendro. Und jetzt ein vages Versprechen namens Klimafonds, ein Sondervermögen, nicht im Haushalt vermerkt.
Wir haben faktisch im Doppelhaushalt eine Null stehen bei Sanierungen für diese Liegenschaften. Und man versucht so ein bisschen alles irgendwie in das Sondervermögen Klimaschutz zu packen. Und wir haben durch die Entscheidung in Karlsruhe in der letzten Woche eben gesehen, dass so ein Sondervermögen echt ein Ritt auf der Rasierklinge ist, weil das prinzipiell als eine Art Schattenhaushalt dann auch gekippt werden kann. Und wenn man sich wirklich darauf verlässt, hier nur noch Ausgaben über dieses Sondervermögen zu schaffen und dagegen jemand klagt und das dann keinen Bestand hat, dann werden die Liegenschaften von Polizei und Feuerwehr mitunter noch weiter auseinanderfallen.
SPD-Innensenatorin Iris Spranger selbst hatte vorgerechnet, dass von den mehr als 500 Berliner Liegenschaften von Polizei und Feuerwehr fast zwei Drittel energetisch saniert werden müssen. Das will sie aus dem Sondervermögen Klimaschutz bezahlen. Der grüne Innenexperte Vassili Franco warnt vor Zweckentfremdung von Mitteln für den Klimaschutz und mahnt eine ehrliche Buchhaltung des Senats an.
Das, was wir brauchen, ist nachhaltig eine Investition im dreistelligen Millionenbereich allein für die Polizeiwachen. Das, was jetzt an allererster Stelle kommen muss, ist eine ehrliche Debatte. Was sind die Prioritäten? Wie viel Geld stellen wir zur Verfügung?
Franco schlägt einen Abschied von der Schuldenbremse vor. Klimasondervermögen und Schuldenbremse, das sei nicht vereinbar, sagt die Präsidentin des Berliner Rechnungshofs und sieht sich gestärkt durch ein entsprechendes Urteil der Karlsruher Verfassungsrichter aus der vergangenen Woche. Grünen-Politiker Franco urteilt, die Große Koalition in Berlin bewege sich juristisch auf sehr dünnem Eis.
Die Koalition hat keinen einzigen Cent für die Sanierung von Polizeiwachen bisher zur Verfügung gestellt und verweist allein auf das Sondervermögen. Aus meiner Sicht ist das nichts anderes als ein Verschiebebahnhof für unterbliebene Investitionen.
Und was sagt der Senat? Auf RBB-Anfrage antwortete bislang weder die SPD-geführte Innenbehörde noch der Koalitionspartner CDU.
Wie also können Polizeidienststellen in Berlin saniert werden? Die Frage bleibt offen, Stefan Oschwart informierte. Gesucht werden Lehrerinnen und Lehrer. Nicht nur in Berlin unterrichten immer mehr Quereinsteiger, da nicht genug Nachwuchs von den Universitäten kommt. Der Senatsbericht über die Lehrkräfteausbildung enthält wieder viel Schatten, berichtet RBB24-Reporter Jan Menzel.
Zumindest ein bisschen Freude wollte Wissenschaftssenatorin Ina Ciborra doch zum Ausdruck bringen. Die SPD-Politikerin ist für die Hochschulen und damit auch für die Ausbildung des Lehrernachwuchses zuständig. Und da gäbe es durchaus Positives zu vermelden.
Die Tatsache, dass wir bei den Absolventinnen und Absolventen mittlerweile die Marke von 1000 geknackt haben.
Ganz genau, 1032 haben vergangenes Jahr ihr Lehramtsstudium erfolgreich abgeschlossen. Das sind so viele wie seit Jahren nicht. Auf der anderen Seite aber nur halb so viele, wie es eigentlich laut den Bedarfszahlen des Senats sein müssten.
Wir müssen ja sehen, dass wir ein Studium haben, das im Minimum 5 Jahre dauert und dass natürlich der Aufbau von Studienkapazitäten durchaus auch eine Zeit in Anspruch nimmt.
Zumal mehrere Zahlen in die richtige Richtung weisen würden. Beim einfacheren Bachelorabschluss gibt es ebenfalls stabile Absolventenzahlen. Mit 2600 Studienanfängern liege Berlin auf Vorjahresniveau und das trotz geburtenschwacher Jahrgänge. Und dann blieben auch immer mehr Lehramtsstudierende der Stadt treu. Viele Studierende finden aber nach wie vor, dass das Studium zu theorielastig aufgebaut ist und zukünftige Lehrer erst viel zu spät in ihrer Ausbildung vor der Klasse stehen und dann regelmäßig einen Praxisschock erleiden.
Wie also weiter mit der Lehramtsausbildung? Jan Menzel berichtete. Die Krankenhausreform kommt nicht voran. Vor der Gesundheitsministerkonferenz sagte Brandenburgs Ressortchefin Nonnemacher, man brauche zudem nicht nur langfristige Reformen, sondern auch kurzfristige Finanzspritzen. Nur woher? Aus Potsdam berichtet Nico Hecht.
Eine Krise nach der anderen. Corona, Energiekosten, Inflation, der Kostendruck in den Krankenhäusern ist überall riesig. Schon dazu gäbe es Redebedarf, sagt Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher zwischen Bund und Ländern.
Wir brauchen nach Sicht der Länder unbedingt eine Anschubfinanzierung und wir brauchen ein Vorschaltgesetz, dass wir sozusagen die ökonomischen Engpässe, die jetzt schon bestehen, bei den Betriebskosten ausgleichen können.
Das gelte selbst für gut ausgelastete Häuser. Das bestätigt der Geschäftsführer des Bergmann-Klinikums in Potsdam, Hans-Ulrich Schmidt, des zweitgrößten Krankenhauses in Brandenburg mit rund 34.000 Patienten pro Jahr.
Wir haben steigende Kosten. Wir haben hier den Tarif öffentlicher Dienst, der wird jedes Jahr entsprechend tariflich steigen. Und wir haben keine Gegenfinanzierung. Und wir sind dankbar unserem Gesellschafter gegenüber, dass er uns ein Stück weit unterstützt wirtschaftlich, weil sonst würden auch wir in eine wirtschaftliche Schieflage kommen.
Die Stadt Potsdam als Gesellschafter plant, das Klinikum zwischen 2023 und 2025 mit 50 Millionen Euro extra zu unterstützen. Schuld an der Geldnot ist neben den Krisen die bisherige Finanzierung der Krankenhäuser. Bisher gibt es pro Fall eine Pauschale. Künftig sollen die Häuser Geld bekommen, damit sie Ärzte und Technik für bestimmte Behandlungen vorhalten. Klinge gut, aber es soll auch genau festgelegt werden, wie viele Ärzte und welche Technik vorhanden sein muss, etwa für eine Neurologie oder Geriatrie, warnt der Geschäftsführer des Krankenhausverbandes Brandenburg, Michael Jakobs.
Wenn Sie die nicht erreichen, dürfen Sie diese Leistungen nicht mehr erbringen. Dadurch kann ein großer Block rausfallen aus einem Krankenhaus. Und wenn das Instrument immer nur ganz hart angewendet wird, dann kann es zu Ergebnissen führen, die, glaube ich, letztendlich keiner haben will, wo auch die Versorgung der Bevölkerung vor Ort gefährdet wird.
Brandenburgs Gesundheitsministerin will deswegen Kooperationen von verschiedenen Krankenhäusern möglich machen und Schließungen verhindern.
Zum Beispiel bei vorgehaltenen Geräten, Anforderungen, dass man sagen kann, die sind an benachbarten Krankenhausstandorten vorhanden, oder dass man bei der Anzahl der benötigten Fachärzte auch zusammenarbeitet zwischen benachbarten Krankenhausstandorten.
Bisher sei das noch nicht möglich. Aber Nonnemacher sagt, sie erwarte, dass bei den Gesprächen jetzt eine endgültige Kompromisslinie dazu gefunden wird. Zu Kooperationen und anderen Ausnahmen und zu einem Vorschaltgesetz, um den Krankenhäusern auch aktuell bei den riesigen Kostenbergen zu helfen.
Und darüber wird die Gesundheitsministerkonferenz demnächst beraten. Nico Hecht berichtete aus Potsdam. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.